Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
20 Tote in Texas, 9 Tote in Ohio. Amerika kennt Attentate mit Schusswaffen. 2 so schwere Angriffe innerhalb eines Tages. Das sorgt aber auch für einen Schock weit verbreitet in den Vereinigten Staaten. Aber das traurige Ritual danach gibt es auch heute. Die Waffenbefürworter wollen Gebete für die Opfer und wollen mehr Waffen zum Schutz vor Waffen. US-Präsident Trump hat vor einer guten Stunde auf die Attentate des Wochenendes reagiert.
We are outraged and sickened by this monstrous evil, the cruelty, the hatred, the malice, the bloodshed and the terror. Our hearts are shattered for every family whose parents, children, husbands and wives were ripped from their arms and their lives. America weeps for the fallen.
Wir sind entsetzt über dieses Böse, unsere Herzen sind zerschmettert für alle Familien, deren geliebte Mitglieder aus ihren Armen gerissen wurden. Amerika weint, aber was tut Amerika? Trumps Vorschläge waren heute, die Internetbetreiber müssen mehr tun. Videospiele als Gewaltkultur, da müssen wir etwas dagegen tun. Auf Hassverbrechen soll es die Todesstrafe geben und wer psychische Probleme hat, soll weggesperrt werden. Am Telefon ist Andrew Dennison, er ist der Direktor des Thinktanks Transatlantic Network. Herr Dennison, was würde sich durch die Vorschläge von Donald Trump ändern?
Es gibt einen Punkt, wo er eine kleine Konzession gemacht hat gegenüber die Waffenrechte einschränken wollen. Er hat gesagt, dass Leute, die geistig gefährlich sind, eventuell durch Hintergrundprüfungen vom Kauf blockiert werden können. Aber in diese Konzession ist auch seiner Angriff, denn die Waffenrechte schützen wollen, sagen, es sind die Täter und ihre psychologischen Probleme, auf denen wir konzentrieren müssen, also durch psychologische Behandlung. Und die sind aber überhaupt nicht bereit, Zugang zu den Waffen einzuschränken.
Das heißt, im Endeffekt sind diese Vorschläge auch etwas für die Öffentlichkeit, aber sie werden Ihrer Meinung nach nichts ändern.
Ich glaube, leider wird Donald Trump da nichts ändern können, denn seine Wahlkampfstrategie basiert auch darauf, gerade die Amerikaner, die Waffen besonders gern haben als Teil ihrer Identität, nicht nur um sich selbst zu verteidigen. Das sind seine Wähler und er kann sie nicht im Stich lassen. Also er muss weiter sowohl Waffenrechte verteidigen, wie auch diese Ressentiments schüren gegenüber Einwanderer und Ausländer.
Wir haben auch gehört, das sind zumindest Informationen aus den Ermittlungen der Polizei in Texas, dass der Mann, der dort 20 Menschen erschossen hat, ein Manifest geschrieben haben soll gegen eine hispanische Invasion und hat auch Donald Trump immer wieder vor der Gewalt durch Mexikaner oder durch Immigranten aus den südlichen Ländern der USA gesprochen. Welche Schuld trägt also Donald Trump?
Ob wir Donald Schuld unmittelbar für diese furchtbare Massaker verantwortlich machen können, soll uns nicht davon ablenken, dass er ein Klima in Amerika geschafft hat, wo solche Leute eher hoffähig sind in ihrer Rhetorik und wo man auch etwas, das selbst in Amerika nicht so hoffähig ist, wo man sagt, ja, den soll man einfach umbringen, also Probleme lösen, indem man die Leute einfach erledigt. Ja, der hat das hoffähig gemacht und das ist ein großes Problem. Es ist ein Kulturkampf in Amerika, würde ich sagen, zwischen die meinen, sie müssen sich verteidigen, auch selbst verteidigen, weil der Staat nicht immer da ist für sie, und die meinen, nein, wir sind eine Zivilgesellschaft, wir können miteinander sprechen, umgehen, eine Demokratie, ein Rechtsstaat und keine Vigilantismus, keine Selbstjustiz.
Jetzt wissen wir noch nicht genau, was das Motiv in Texas war, aber letztes Jahr gab es einen Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh mit vielen Toten. 2015 gab es einen Angriff auf eine Kirche, gezielt auf Afroamerikaner, und die Täter waren immer weiße Männer. Wie schätzen Sie die Gefahr durch weiße Nationalisten ein in den USA?
Diese Gefahr ist größer geworden. Die ist größer geworden, denn ich glaube, selbst in Zeit von Donald Trump merken diese Leute, dass ihr Tage gezählt sind, dass Amerika in der Mehrheit anders denkt und wirklich Einwanderer willkommen heißt, wie seit Anfang an, wie unsere Freiheitsstatue. Und in der Verzweiflung aber befürchte ich eine Eskalation, angeschürt durch Donald Trump und seine Anhänger, die auch Angst verbreiten können, dass sie den Wahl 2020 verlieren werden und dann kommen die Demokraten und nehmen alle Waffen weg.
Das ist ja ein gängiges Argument und der Wahlkampf läuft ja gerade erst an. Das heißt, diese ganze Diskussion um eventuelle Waffenverbote oder um Verschärfungen der Waffengesetze, die werden insofern dann überhaupt nichts nützen, sondern vielleicht gegenteilig sogar noch diesen Kulturkampf, den Sie gerade beschrieben haben, weiter anfeuern.
Nein, ich komme aus Wyoming, ich weiß, wie gern man da die Waffen hat. Trotzdem bleibe ich optimistisch wie ein guter Amerikaner. Vielleicht nicht von Washington und nicht von diesem Weißen Haus, aber über das ganze Land wird es schon mehr und mehr verpönt, dieser freie Zugang zu allerlei Waffen, vor allem Waffen, wo man mehrere Leute innerhalb von 30 Sekunden umbringen kann. Und einzelne Ortschaften und Bundesstaaten, die werden, denke ich, daran arbeiten, um das langsam zurückzudrängen. Ich habe Hoffnung, weil der Zahl der Schusswaffen-Tote in Amerika, auch Mordrate, ist dramatisch gefallen in den letzten 30 Jahren. Es ist so, dass wenige Leute mehr Waffen haben, aber immer noch ein ungeheuer starke Lobby in Washington, im Kongress und im Weißen Haus haben.
Die New York Times hat heute geschrieben, die Waffenlobby ist seit Jahrzehnten sehr mächtig. Das haben Sie auch gerade schon angedeutet. Sie schreibt aber auch die New York Times, die Waffengegner würden langsam aufholen in ihrer Organisation und auch mit ihren finanziellen Möglichkeiten. Könnte da irgendetwas kippen? Solange es doch immer noch möglich ist, wenn man eine Waffe in einem der 50 Bundesstaaten kaufen kann, dann kann man sie auch sofort in alle anderen 49 Bundesstaaten irgendwie hineinschmuggeln.
Ja, so ist es wie in Wyoming und Colorado. Man sieht, die Leute kommen aus anderen Bundesstaaten, um dort an der Tankstelle Munition halbpreis zu kaufen und ja, semiautomatische Waffen, die so aussehen wie Sturmgewehre. Und das ist ein gigantisches Problem. Ich habe gesagt, ich mache mir Hoffnung, dass die Amerikaner langsam merken, dass das zu drosseln ist. Aber die NRA, die sind nicht zu unterschätzen. Und die Angst vieler Waffenbesitzer, dass der Staat sie nicht schützen kann und dass sie sich selbst schützen muss, die darf man auch nicht einfach wegreden. Da muss man die Leute auch engagieren. Die Jäger in Wyoming, letztes würde ich sagen, da sind viele, die meinen, nee, nicht jeder braucht eine Pistole und nicht jeder braucht so ein Sturmgewehr. Und wenn man solche Waffenbesitzer dazu bringen kann, doch ein bisschen strenger mit dem Verkauf umzugehen, dann ist man auf dem Weg.
Hier in Deutschland, Herr Dennison, beschauen wir das Ganze immer mit einem seltsamen Gefühl, wie das eigentlich sein kann, wie man eigentlich im Alltag damit umgeht. Jetzt haben Sie gerade schon über Wyoming erzählt, wo Sie herkommen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn man diese Massenattentate, diese Mass-Shootings, wie es im Englischen heißt, wenn man davon immer wieder liest? Was heißt das für Sie in Ihrem Alltag?
Ja, ich bin entsetzt. Ich bin frustriert, weil ich weiß, dass sobald es sowas gibt, dann fangen die Leute an zu sagen, wir müssen uns verteidigen und die Spenden für National Rifle Association, die steigen auch und es ist im gewissen Sinn eine Blockade. Auf der anderen Seite, ich sehe das Entsetzen und ich mache mir Hoffnung, dass selbst wir Amerikaner, Waffenfetischisten, wie wir vielleicht sind, ja, wenigstens unter den entwickelten Industrieländern, dass wir einen Weg finden werden, mit den Städten und den Bundesstaaten das langsam doch einzugrenzen.
Andrew Dennison vom Transatlantic Network. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, mein Vergnügen.